Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil, alias der Hoppmiepel und...
Au!
Nein, und der Hund.
Ja. Und der Hund, ja, der Hund auch. Der kastrierte Hund.
Okay. Heult der Fenris, Fenrir ins Mikro.
Ja, genau. Ich bin auch dabei. Hallo.
Grüß dich, Basti. Aber wo wir jetzt gerade doch bei der Mythologie der Wikinger und Konsorten sind, wir haben wieder eine Gastin oder einen Gast.
Gast?
Okay. Gastin.
Moin.
Jacqueline von Midgard's Board Gamer ist wieder dabei.
Jawohl. Grüß dich. Heute keine Brettrunde. Heute gehen wir direkt in eine gespielt über, nicht wahr?
Ja.
Ja, genau.
Wir haben mal wieder einen Haufen gespielt und müssen drüber reden.
Ja, wurde viel zu viel gespielt.
Moment.
Oh, jetzt kommt.
Gibt es ein zu viel?
Ah, nee, eigentlich nicht.
Also, es gibt vielleicht ein zu viel an einem Tag, weil man dann todmüde ist. Aber
dem stimme ich zu.
Genau.
Das stimmt. Aber was wir auch alle bedenken müssen, heute am Tag der Aufnahme ist noch ein Monat, bis das Spiel beginnt. Feiert. Okay, Party.
Okay. Das Konfetti-Gewitter zieht gerade über mein Haus.
Ja.
Die Tränen fließen über mein Gesicht, weil ich nicht dabei bin.
Ach ja, stimmt, du bist ja gar nicht da. Schade.
Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen fies gewesen, Basti, ihr das jetzt hier so zu präsentieren. Also ich gehe und du?
Ja.
Ja, ist okay, ich kann mit dem Schmerz leben.
Muss es nächstes Jahr wieder.
Typisch Wikinger.
Weiß gut. Mal, wie es ist, dass man lebt. Okay, so, wir fangen jetzt mit der Geschichte an.
Ich wollte gerade sagen, bevor jetzt hier die Äxte gewetzt werden.
Genau.
Okay, packe ich wieder weg.
Fangen wir doch gleich an. Ich glaube, das ist doch der perfekte Übergang für dein erstes Spiel, Jacqueline, oder?
Können wir gerne machen. Ich habe gespielt Yggdrasil Chronicles. Also nicht zum ersten Mal. Ich habe das schon mal gespielt, so 2019, 2020. Und wir haben uns gedacht, Mensch, das ist ja schon eine ganze Weile her und wir finden das Spiel echt toll. Lass uns das auch nochmal spielen. Ja, und weil es halt Koop ist, ist es halt voll unser Ding. Also wir spielen halt super gerne Koop. Und wir spielen es auch immer im Kampagnenmodus. Also man könnte es auch als, ja, ich sag mal, Einzelrunde spielen. Aber wir spielen es halt immer mit Kampagnenbuch. Und ich versuche jetzt nicht zu viel zu verraten, weil ich will natürlich jetzt nicht spoilern für die Leute, die es noch spielen wollen. Aber ich versuche mal so ein bisschen anzureißen, ja, wie das Spiel so geht und ja, was man da so ein bisschen erlebt, sage ich mal. Also wir fangen an. Wir haben alle Feindkarten. Die zeigen zum Beispiel Fenrir, Hel und so weiter. Und diese legen wir verdeckt in die Tischmitte. Jeder eine Karte und decken sie nacheinander auf. Decke ich meine Karte auf und die Karte liegt noch nicht, also dieser Feind ist bisher noch nicht aufgedeckt, alles gut, nichts passiert. Liegt der Feind aber bereits aufgedeckt in der Tischmitte, wird der Feind aktiviert. Und jeder Feind hat verschiedene Sachen, die er dann macht. Also wenn wir zum Beispiel mal Hel nehmen, sie geht dann eine Ebene nach oben. Also wir haben ja diesen 3D-Baum, den bestimmt jeder schon mal irgendwie gesehen hat.
Bei Everdale zum Beispiel.
Ja, aber der jetzt bei Yggdrasil Chronicles, der hat ja wirklich Funktionen. Also der dreht sich in der Mitte. Du hast verschiedene Welten mit verschiedenen Aktionen, die du dann da ausführen kannst. Also das ist halt nicht nur so eine, ich sag mal, Kartenhalterung und wo du deine Figürchen für die nächste Jahreszeit platzierst. Also der ist halt richtig integriert im Spiel. Und Hel, wie gesagt, bewegt sich dann zum Beispiel eine Ebene nach oben. Danach dreht sich die mittlere Ebene und der aktive Spieler verliert einen Lebenspunkt. Oder wenn wir zum Beispiel Fenrir nehmen. Ich dachte, das passt mal als Beispiel hier in diese Runde perfekt rein.
Ja. Soll ich wieder jaulen? Nee, okay. Ich
weiß. Ja, versuch's doch nochmal. Der wird nach Asgard gestellt. Und wenn er da schon steht aus vorherigen Runden, verliert der aktive Spieler einfach mal sofort 3 Lebenspunkte. Und in einer Viererrunde, also wir spielen immer zu viert, hat man nur 6. Also das ist halt dann richtig, richtig viel, was man da halt dann verliert. Und außerdem ist auch der Zug des aktiven Spielers sofort vorbei. Also er darf sich dann danach nicht mehr bewegen, er darf nicht mehr kämpfen, keine Aktion mehr ausführen. Es ist sofort Sense. Und ja, also das ist halt ganz cool, dass halt jeder was anderes auslöst. Also jeder hat andere, ja, Aktionen, die er dann macht. Und so muss man sich halt ganz gut absprechen. Man darf halt sagen, welche Karten man da hinlegt. Und dann kann man halt sagen, okay, hier liegt jetzt schon offen. Wenn wir sie jetzt auslösen, ist vielleicht blöd, weil dann da steht noch einer oder wir wollen ja das und das noch machen. Mach du mal erstmal deine Karte, da passiert erstmal nichts und dann nehmen wir Heal als zweites oder so. Das ist halt ganz cool, dass du dann halt immer gucken kannst, wann mache ich wie was und was ist irgendwie sinnvoll. Weil du auch immer beachten musst, die Figuren bewegen sich ja vertikal und horizontal und wenn sich zwei Feinde in derselben Welt befinden, wird diese Welt zerstört. Und wenn eine Welt zerstört wird, wird Fenrir mächtiger, also er bekommt mehr Kraft. Also das ist halt alles so verzahnt und das ist halt wirklich cool an dem Spiel, dass du nicht nur, ja, dein Augenmerk so auf eine Sache richtest, sondern dass du halt ganz viel bedenkst, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kriegt Fenrir mehr Kraft und wenn er das nächste Mal was macht, ist er halt auch stärker. Also einfach eine totale Kettenreaktion und das finde ich halt richtig, richtig gut. Und genau, wenn wir das dann gemacht haben und mit den Feinden soweit durch sind, dann haben wir die Option, dass wir uns bewegen können. Betonung liegt auf können, also wir müssen es nicht, wenn wir uns jetzt in einer Welt befinden, die wir gerade ganz gut finden, weil wir die Aktion vor Ort nochmal durchführen möchten oder weil wir für einen späteren Zeitpunkt da stehen bleiben möchten, müssen wir es nicht, aber wir können uns halt bewegen, entweder Ebene nach oben oder unten oder wir bleiben auf unserer Ebene und bewegen uns einfach nach links oder rechts. Und wenn wir das dann gemacht haben oder halt ausgesetzt haben, haben wir die Möglichkeit zu kämpfen oder eine Aktion auszuführen. Das ist auch wieder freiwillig, also das muss man auch wieder nicht machen. Beim Kämpfen ist es ganz cool, du gewinnst den Kampf automatisch, aber, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber du gehst Gefahren ein, die dich Lebenspunkte kosten könnten. Also es ist manchmal schlau zu kämpfen, manchmal sollte man aber vielleicht nochmal abwarten. Und was man auch erwähnen muss, deine Feinde kannst du nicht töten. Also du kannst sie immer nur ein bisschen zurückschieben und dann ziehen sie sich ein bisschen zurück, aber sie können nie getötet werden. Also es ist quasi, ja, hier könntest du ja, ich sag mal, in real life, in Anführungszeichen, halt auch nicht töten. Und deswegen ist es halt auch nah an der Geschichte, sag ich mal. Und das gefällt mir halt auch echt gut, dass du halt nicht einfach sagst, okay, ich töte jetzt den und den und den und zack, habe ich die Kampagne gewonnen. Sondern da steckt halt ein bisschen mehr hinter. Du stößt sie immer so ein bisschen zurück, die ziehen sich irgendwie an irgendeinen Ort zurück, aber sie kommen halt immer wieder. Und in jeder Runde musst du ja wieder Karten aufdecken und sie können halt immer, immer wieder kommen. Und das ist halt ganz cool, dass du da nicht so einfach quasi durchlaufen kannst. Und ja, wenn du nicht kämpfen willst, kannst du halt auch Aktionen durchführen und die sind je nach Ort unterschiedlich. Und am Anfang guckst du erstmal, in welcher Stärke darf ich diese Aktion durchführen. Bin ich alleine in der Welt, dann führe ich sie quasi auf normaler Stärke durch. Bin ich mit einem Feind in der Welt, dann führe ich sie geschwächt durch, also im Nachteil. Und bin ich mit einem weiteren Gott in der Welt, dann kann ich diese Aktion im Vorteil durchführen. Also zum Beispiel gibt es eine Aktion, da darf ich Würfel nehmen. Und wenn ich im Nachteil bin, nehme ich halt weniger Würfel. Und wenn ich im Vorteil bin, darf ich halt mehr Würfel nehmen als Standard. Und die Würfel zum Beispiel sind dafür da, wenn wir diese Gefahren haben, wo ich gerade eben schon mal so leicht angedeutet habe. Wie gesagt, ich will nicht zu tief da einsteigen, damit ich halt nicht spoiler. Damit kann ich Rettungswürfe später machen. Oder es gibt ein Feld, da kann ich Alben nehmen und damit kann ich nachher die Würfel, die ich verkackt habe, und das ist bei mir sehr oft, weil ich kann wirklich sehr, sehr schlecht würfeln, kann ich dann in einen Sieg umwandeln. So, also das ist halt... Ja, das sind nochmal so ganz coole Sachen. Oder es gibt auch Artefakte und Kreaturenkarten und die helfen einem halt, die unterstützen einen und man hat dann manchmal Vorteile im Kampf oder man hat zusätzliche Würfel. Also das ist, ja, ich gehe wirklich, wirklich umfangreich und wirklich viele Verkettungen, die man einfach so, ja, beachten muss. Und das Spiel gewinnen wir, wenn wir im Kampagnenbuch uns halt fortbewegen. Also pro Kampagne, das sind dann halt immer so Aufgaben, die wir erfüllen und dann bewegen wir Nidhogg immer weiter. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir dieses Kapitel quasi gewonnen. Und wenn wir aber vorher einen Gott verlieren, der verliert halt alle Lebenspunkte und damit verlieren wir diesen Gott, dann haben wir sofort verloren, also die anderen spielen dann auch nicht weiter, ist sofort vorbei. Oder wenn wir einen Feind aktivieren müssten, also wie hier jetzt zum Beispiel da mit dieser Bewegung, und wir könnten sie nicht mehr bewegen, weil sie vielleicht schon auf der obersten Ebene ist, dann kann sie ja nicht mehr nach oben gesetzt werden, dann ist das Spiel auch sofort vorbei. Also deswegen muss man da halt immer echt ganz viel im Blick behalten einfach.
Klingt trotzdem als so, als wäre es relativ einfach als kooperatives Spiel. Kann das sein?
Also wir spielen es ja wie gesagt immer im Kampagnenmodus und jeder wählt am Anfang einen Gott und jeder Gott hat eine einzigartige Fähigkeit. Und es gibt auf diesem, oder dieser Götterbogen, sage ich mal, hat eine normale und eine schwierige Seite. Und im Kampagnenmodus spielst du es immer auf schwierig. Und es ist jetzt nicht unschaffbar, aber es gab auch schon Kampagnen, die mussten wir dann zweimal spielen, weil wir sie im ersten Anlauf nicht geschafft haben. Ist auch natürlich ein bisschen Kartenglück. Also was für Feinde legst du wann wie aus? Was hast du wann auf der Hand? Oder kommst du schnell an gute Artefakte oder Kreaturen ran? Oder bist du da irgendwie immer, kommst du da nicht hin? Oder ist die Welt gerade zerstört? Dann kannst du in einer zerstörten Welt keine Aktion durchführen. Ja, also es ist anspruchsvoll, aber schaffbar. Also ich finde, es ist eigentlich ganz gut ausgewogen.
In einer Welt, wo es auch Blood Rage und Konsorten gibt, wo braucht man das Spiel?
Also ich finde, man braucht es unbedingt. Erstens, weil es Koop ist. Und ich liebe einfach Koop. Und weil es halt nicht das Wikinger-Thema selbst hat, sondern es geht halt um die nordische Mythologie. Also du hast Odin und Co. dabei. Und da hast du ja relativ wenig Spieler am Markt. Und deswegen würde ich sagen, kaufen!
Wobei, also Fest für Odin, Champions of Midgard.
Ja,
Blood Rage hat auch Odin drin.
Ja, aber da hast du ja die nordische Mythologie jetzt nicht wirklich thematisch in deinem Spiel, würde ich sagen. Also wenn ich Blood Rage spiele, habe ich nicht das Gefühl, dass ich die Edda durchspiele oder so.
Fair enough. Na, aber zumindest mal nicht ohne diese eine Erweiterung mit den güldenen Göttern.
Ja, das stimmt.
Wobei es ja doch ein bisschen thematisch ist bei Blood Rage, wenn du halt sagst, okay, hier, Lokis Karten sind halt schon immersiv.
Das stimmt. Und auch mit der Zerstörung der Welten und sowas, ne? Also Ragnarök und so, das ist halt schon thematisch angelehnt. Yggdrasil Chronicles geht aber noch mal tiefer rein. Also wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern, aber wenn du das Kampagnenbuch spielst, dann lernst du ganz viel aus der Story kennen, also zum Beispiel, wie stirbt Balder, der Sohn von Odin und sowas, also so, ja, so Feinheiten einfach, die du in anderen Spielen kennst.
Wie bitte? Was, der stirbt? Muss jetzt sein.
Ich sehe, hier haben ein paar Leute die Edda gelesen.
Was? Das ich war schon wieder abgelenkt.
Ich kenne keinen Eddie. Genau, okay, gut. Nee, also das Spiel ist mir bekannt, ich habe es nie gespielt. Ich hatte es aber mal länger auf dem Schirm und war immer so hin und her gerissen, ob ich das spielen möchte oder haben möchte.
Das wäre ja bei dir schon raus, wenn es kooperativ ist.
Ja, mit dem, was ich noch nachher in der Gespielt-Folge Pipeline habe, kann ich das jetzt hier an der Stelle gar nicht so sagen. Ja, wobei, also, ne, du kannst kooperative Spiele am Ende des Tages auch solo spielen.
Ist ja fast, ich glaube, es hat sogar extra einen Solo-Modus, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Also, ja. Aber selbst wenn nicht, stimme ich dir zu, kannst du natürlich auch einfach so solo spielen.
Nee, ich würde es mir mal anschauen, wobei es jetzt ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ne? 2019 ist es rausgekommen. Spürt man das Alter da schon? Hat es schon so ein paar graue Haare oder sagst du, es ist immer noch fresh?
Also ich sag absolut nein, das ist immer noch super fresh. Sonst würden wir es jetzt nicht ein zweites Mal spielen. Also wir haben es ja 2019, 2020 das erste Mal gespielt. Und haben die Kampagne halt durchgespielt und haben jetzt gesagt, okay, wir machen es nochmal. Und daher würde ich sagen, hat absolut nicht einen Reiz verloren.
Weil eigentlich ist ja das Spiel Chronicles ist ja von 2019. Es ist aber ursprünglich von, ja, nur Yggdrasil. Mhm. Und das war ja von 2011, was ja eigentlich ein ähnliches Spielkonzept war, oder?
Ja, also dazu ohne muss 3D-Bau. Ich sagen, also ich habe dieses Yggdrasil-Spiel, ich habe es letztes Jahr, ich glaube schon vorletztes Jahr, oh mein Gott, zum Geburtstag bekommen. Ganz teuer irgendwo erstanden, weil out of print und lalala. Ich habe es bis jetzt einfach noch nicht gespielt.
Ja. Also ist dein Pile of Shame doch höher als das letzte Mal, du hast vermutet. Ja,
nee, das war doch schon mit eingezählt. Ja,
ich mache hier mal eine Strichliste. Ja.
Also ich kann gar nicht sagen, wie anders das jetzt ist, also quasi diese, ich sag mal, Neuauflage, wie viel Unterschied ist da jetzt drin, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich könnte es, wenn ich es denn irgendwann mal gespielt hätte. Aber auf jeden Fall hat Yggdrasil Chronicles meiner Meinung nach eine Daseinsberechtigung und ich spiele es wirklich super, super gerne.
Ja, cool. Dann werde ich es mir doch irgendwann mal anschauen müssen.
Ja, ich muss es mir auch mal angucken, obwohl es ist halt Koop. Aber es ist Wikinger.
Boah, dieser innerliche Konflikt, den du gerade haben musst.
Da freut er sich auch noch.
Na, mathematisch geht es jetzt ja aus. Ja?
Ich habe den perfekten Vorschlag, angelehnt an eure letzte Folge. Im Oktober gibt es ja den Wikinger-Spieletag. Und wie wäre es denn, wenn ihr da hinkommen würdet und wir spielen es dort vor Ort?
Ha, das ist bei Phil ja voll um die Ecke.
Auf nach Kiel.
Ihr könntet ja den Freitag schon anreisen, ihr könntet hier übernachten und dann spielen wir von Freitag schon an. Tja.
Sie hat uns im Sack, mein Junge. Junge, Junge. Werden wir uns natürlich überlegen.
Selbstverständlich, ja. Das sehe ich als ja. Okay, gut.
Okay.
Ist ja nur 10 Stunden Fahrt.
Die Luftbett wird schon mal aufgepustet.
Geht zum Glück automatisch.
Ja, genau. Nee, bei mir sind das, was, bei dir sind das 10 Stunden? Ach, bei mir auch, fast. Nee, bei mir sind es 8. Na, guck, 2 Stunden weniger.
Juhu. Sie müssen doch zusammenfahren, perfekt.
Ich genau, nochmal 6 Stunden rüber.
Weil genau, weil die gerade sagen, fahre ich extra nochmal in die Richtung.
Exactly.
Wenn wir uns in Hamburg treffen, dann brauchen wir nur noch 2 Stunden zusammen.
Wie wäre es mit einem Wikinger-Treff ganz passend am Bodensee?
Ja, genau.
Thematisch passend.
Ja. Für die Schweiz und Italien ist das Norden. Also, das ist
absolut, absolut.
Also.
Immer eine Frage des Blickwinkels, ne?
Ja, absolut. Sehr schön. Gibst du uns noch die Eckdaten?
Ja, selbstverständlich. Das Spiel ist von Ludonaute, wird vertrieben bei Asmodee, ist angesetzt mit 90 Minuten pro Partie, 1 bis 5 Spieler und ab 12 Jahren.
Sehr cool.
Auf BGG steht 14. Na, ist egal. Ja, also wahrscheinlich auf der Packung. Ja,
auf diesem Karton steht 12.
Okay, ich glaub's.
Komm noch vorbei und guck es dir in real life an.
Auf dem Wikinger-Treff.
Zum Beispiel.
So, dann darfst du weiter, Basti.
Dann mache ich mal weiter. Bei mir geht's endlich mal wieder, seit längerem habe ich es dann nochmal gespielt, nochmal ein Kennerspiel zu spielen. Und das ist Am goldenen Fluss, habe ich gespielt, von Kosmos.
Na, das mit dem goldenen, verzierten Spielerboard.
Ja, super schick. Weil ich dachte auch erst, ja, goldener Fluss, mach das Board auf, klapp auf. Oh, das sah echt schön aus.
Ja, sieht so nice aus, ja.
Mit dieser ganzen Verzierung da auf dem Wasser, das ist schon cool. Also, im Grunde genommen ist das, das spielt alles in der fiktiven Welt Rokugan. Dieses gesamte Spiel. Wir sind Händler und versuchen halt durch Handelswaren halt mächtiger zu werden und Ansehen zu generieren. Und das machen wir, indem wir mit unseren Bötchen auf dem goldenen Fluss dahin schippern und hier auch immer mal wieder Bauwerke errichten. Also es gibt schon Startbauwerke, die errichtet sind. Und hier können wir halt dann Ressourcen sammeln oder noch wieder Geld, hier genannt Koku. Und ja, das Ganze hat schon ein kleines Glückselement, weil du hast auch einen Würfel, also jeder würfelt ganz am Anfang seiner Runde, kann diese Würfel aber beeinflussen durch Sonnensteine, wo er begrenzt zur Auswahl hat. Und wenn er je nachdem plus minus hochgehen will, muss er halt dementsprechend viele Sonnensteine ausgeben. Und dann kannst du den Würfel halt wieder weiterdrehen. Hier ist halt der ganze Clou dabei, wenn du mit dem Schiff auf dem Fluss fahren möchtest, kannst du genauso viele Schritte machen, natürlich wie der Würfel anzeigt. Wenn du Gebäude bauen möchtest, dann kannst du nur da bauen, das Symbol, was der Würfel zeigt. Dementsprechend ist es halt schon wichtig, dass das auch immer schön übereinstimmt. Es sind nämlich auch unterschiedliche Kosten an diesem Fluss. Und dementsprechend könnte es sein, dass du es dir vielleicht nicht leisten kannst und deswegen möchtest du den Würfel halt beeinflussen, dass es auf eine andere Höhe kommt. Ja, genauso können wir später Karten, Kunden ausspielen, Kundenkarten. Diese Kundenkarten musst du beliefern mit Rohstoffen, die du halt auf dem Fluss sammelst, Seide, Reis oder Porzellan. Und damit stellst du die Kunden sozusagen zufrieden, spielst die aus. Dann haben die entweder Soforteffekte und halt dauerhafte Effekte, die bleiben dann halt liegen. Sind am Ende auch Set Collection, halt so und so viel, wie du ausgespielt hast, kriegst du halt am Ende Punkte für. Kannst diese aber auch nur ausspielen, wenn sie mit dem Würfel übereinstimmen, der da drauf ist. Und deswegen ist es schon sehr in der Hinsicht ein bisschen glücksabhängig wegen dem Würfel. Da du den aber beeinflussen kannst, hält es sich in Grenzen. Ist natürlich doof, wenn du keine Sonnensteine mehr hast, um ihn zu beeinflussen. Dann wird es ein bisschen schwieriger, das Ganze. Es hat auch einen Wettrennmechanismus, in dem wir halt Meisterschaftskarten ausgelegt haben. Hier sind dann sowas wie, sei der Erste auf der einen Leiste, Handelsleiste, dann kannst du 5 Punkte sofort generieren. Oder halt hab 3 unterschiedliche Kunden, dann kannst du auch nochmal 5 Punkte machen. Wenn du zu zweit spielst, dann hast du immer nur eine Punktekategorie. Wenn du zu 3 bis 4 Spielern spielst, dann hast du halt 3 zur Auswahl, wo du dich rein snacken kannst. Das ist eigentlich ganz cool. Jeder bekommt halt am Anfang eine Clan-Tafel. Darauf hast du halt dann deine Sonnensteine, den Mondstein und kannst dann darauf wandern. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil spielt sich doch sehr rund. Hat mich halt irgendwie... Erst wusste ich gar nicht, was du damit machst, weil du hast halt dann auch so eine Leiste für jedes Gebiet, weil du kannst in unterschiedlichen Gebieten bauen, deswegen ja diese Würfel, ne, von 1 bis 6 gibt es unterschiedliche Gebiete, wo du bauen kannst und diese haben nochmal Gebietsmarker, auf denen du dich fortbewegen kannst und dadurch kannst du nochmal Boni bekommen. Wenn du Ansehen bei diesem Gebiet bekommst, gehst du mit deinem Marker vor. Bist du da der Erste, bekommst du die höchste Punktzahl am Ende der Runde, also am Ende des Spiels. Bist du mindestens innerhalb von einem 5-Plätze-Sektor entfernt nur von dem anderen, also du darfst maximal 5 Punkte entfernt sein, meine ich, dann bekommst du auch noch Punkte. Bist du mehr als 5 Punkte entfernt von dem anderen, bekommst du gar keine Punkte. Deswegen ist das auch so ein bisschen der Mechanismus. Der eine versucht natürlich weit weg zu rennen, damit der andere keine Punkte bekommt. Funktioniert auch sehr gut. Wir waren eigentlich auch ziemlich nah aneinander am Ende. Ich glaube, das Spiel ging irgendwas mit 104 zu 98 aus. Also zwar, und jeder hat ein bisschen anders gespielt. Also es ist schon sehr ausbalanciert, muss man sagen. Hat gut funktioniert. Was ich ein bisschen sagen musste, zu zweit war es, kamst du nicht so in die Gänge mit den Gebäude bauen, weil du brauchst ja die Gebäude, um Rohstoffe zu generieren, weil das ist eigentlich so ein bisschen das Coole daran. Auf den Gebäuden hast du in der Mitte, wenn du es baust, Ansehen, dann bekommst du es da, wo du es hinbaust, halt Ansehen in diesem Gebiet. Das ist Sofort-Effekt. Danach, jedes Mal, wenn du auf das Feld auf dem Fluss kommst, dann bekommst du das, was an der Spitze ist, was halt auf den Fluss zeigt. Dann bekommst du halt Rohstoffe, Gold oder auch wieder Ansehen oder Siegpunkte. Und dem das Gebäude gehört, bekommt nochmal, was links auf diesem Marker steht, auf diesem Gebäude, der erhält das als Bonus. Das kannst du selber sein, also das heißt, du triggerst deine eigenen Gebäude oder du triggerst halt die von den anderen. Und dann gibt es halt durch die Kundenkarten kannst du halt Punkte verdoppeln bei Ansehen oder du kannst halt die Sachen, die du erhältst durch Gebäude verdoppeln, was auch ganz schön mächtig sein kann, wenn das dann zum Beispiel Siegpunkte sind. Und hier muss ich wirklich sagen, habe ich super gerne gespielt und werde ich jetzt auch die Tage nochmal wieder spielen und gefällt mir sehr gut. Aber von euch hat es keiner gespielt, ne?
Leider noch nicht. Ich wollte es in Berlin tatsächlich spielen, aber ja, der Tisch war halt immer besetzt, ne? Also das war halt total gehypt und da bist du einfach nicht rangekommen.
Ich glaube definitiv auch, dass es so einer der Hype-Titel auch der Spiel sein wird. Es wird ja relativ viel darüber gesprochen. Sieht echt schick aus. Ja. Mich hat das auch schon sehr angesprochen. Ich habe selbst noch nicht gespielt, werde es aber definitiv nachholen.
Ja, ich auch.
Ja, und es endet halt durch einen Zeitmarker. Also du hast sozusagen durch die Bauwerke. Du hast Gebäudestufe 1 und Gebäudestufe 2. Wenn du 1 angebrochen hast, dann kommt der Besuch, dann kommt der Kaiser die Gebäude alle besuchen. Da bekommt jeder Rohstoffe von seinen Gebäuden, die da angebaut sind am Fluss. Und am Ende erhältst du dann halt, weil die Stufe 2 aufgebraucht sind, wird das Ende eingeläutet. Und es gibt noch eine Mini-Erweiterung dabei, muss man sagen. Da hast du dann nochmal neue Clan-Legenden dabei, die haben da mächtige Fähigkeiten. Weil so sind sie ja alle ausgeglichen, die Clans, die du hast. Wenn du dann diese Clan-Elemente nochmal dazu holst, dann werden die... Ne?
Dann hast du asymmetrische Geschichten.
Genau.
Ist die Mini-Erweiterung standardmäßig dabei oder ist das jetzt so ein Special-Ding? Nee, die ist
standardmäßig dabei. Oh.
Also anstatt, dass sie einfach Variante dazu schreiben, ne? Nee, ist eine Mini-Erweiterung, ist was viel Besseres.
Genau.
Und wenn sie jetzt kaufen,
kriegen sie noch diesen Staubsauger dazu.
Ja, also leider ja nicht. Sie mit sowas halt immer, das ist halt das Problem. Ne? Ich bin da so ein Opfer.
Ja, ich meine...
Auch wenn irgendwo so steht, kostenlose Promo oder sowas und eigentlich ist das standardmäßig, also es ist eigentlich mit drin so, dann kriegen sie mich trotzdem.
Ja, vor allem, dass die meisten Promos ja dann das Spiel so unbalancen, weil es entweder totaler Scheiß ist, ja, dass du sagst, okay, jetzt verdrecke ich mein Deck mehr oder weniger, oder es ist so out of norm, dass du sagst so, hier, ich spiele diese Karte. You win instantly.
Ja, genau.
Oh, schön.
Ja, danke für den Spieleabend. Schönen Abend noch. Ja, ist echt so.
Aber was auch cool ist, du kannst hier die Schiffe aufwerten. Auf dem Fluss.
Nice. Also du hast wirklich viele Möglichkeiten auch in dem
Spiel. Ja, Schiffe. Also. Du hast wirklich viele Schiffe. Genau. Ja, genau,
Schiffe. Du kannst halt eins deiner klaren Schiffe zum kaiserlichen Schiff machen. Dadurch hast du dann auch nochmal eine Verdoppelung drin oder hast du irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Also was wirklich mächtig sind diese Kundenkarten. Die müsste man vielleicht, das würde ich jetzt noch mal ein bisschen anders spielen. Ich glaube, wenn er sehr stark auf Kundenkarten geht, das bringt immer mal richtig Punkte.
Wie ist denn der Wiederspielreiz von dem Spiel? Ich habe irgendwie das Gefühl, man sieht dann relativ schnell alles.
Ja gut, das denke ich schon, dass wenn du es jetzt sehr häufig spielst, sagen wir es mal, ja, was heißt sehr häufig? Ja gut, du machst halt immer dasselbe, ne, sozusagen. Du baust Gebäude, du versuchst dann da den Handel voranzutreiben, du hast Kundenkarten, du hast schon einige Sachen, die du machen kannst. Und deswegen denke ich auch, dass du auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel kommst. Also ich kann jetzt nur im Moment aktuell davon reden, dass wir es sehr oft spielen wollen. Und deswegen, im Moment ist der Spielreiz sehr hoch. Frag mich dann vielleicht nochmal in 3 Wochen. Aber würde ich jetzt sagen, im Moment würde ich es auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt. Und wir wissen ja, das ist sowieso sehr schnelllebig, gerade in unserem Hobby. Das ist, dass man sich immer wieder neue Spiele holt. Ja. Aus dem Grund würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, es sich zu holen. Und wie gesagt, wir holen uns so viele Spiele alle. Aus dem Grund denke ich mir, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich angucken sollte.
40 Euro sonst, ne?
Ja.
So um den Dreh.
Ja, es wird ja, ich meine, es kommt bei Kosmos. Denke, das wird es dann irgendwann auch bei Thalia und Co. billiger geben. Das ist ja immer so.
Ach, irgendwie Winter Sale oder sowas, dann haben die auch immer Prozent auf Spiele und so.
Genau, deswegen. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein wirklich schönes Spiel. Vor allen Dingen, es ist ein Insert dabei. Aber ja, sieht cool aus, weil es so ein goldenes Insert ist. Ist auch praktikabel, du kriegst auch alles rein. Was ich ein bisschen störend fand, es ist ein bisschen zu hoch, weil wenn du nämlich den Plan oben drauf legst, dann stippt es unten trotzdem noch hoch. Also der schließt nicht komplett.
Oh nee, das kann ich ja gar nicht ab, ne?
Ja, ich auch nicht.
Das macht dich wahnsinnig.
Ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben, du hättest locker unten noch ein bisschen vom Boden wegnehmen können. Also aus dem Grund. Ja, vielleicht wollten sie das auch ein bisschen als optisches Highlight, weil du so einen roten Streifen dann da unten freilegst. Keine Ahnung. Das habe ich nicht verstanden. Hätte man eher abschließen können, weil es wirklich so ein bisschen nur rüber guckt. Aber das ist jetzt Meckern auf ne? und so hohem Niveau. Aber wie gesagt, ich finde es cool. Guckt es euch mal an. Ist ein cooles Ding.
Auf jeden Fall.
Will do.
Achso, die Eckdaten noch.
Ja, stimmt.
Haha, ganz vergessen. Die Eckdaten hat eine Wertung bei BGG von 7,6. Ich würde im Moment, ne, wie gesagt, das ist ja eine Momentaufnahme, eine 8 geben. und ja, 2 bis 4 Spieler. Man sagt auch Best 3, deswegen denke ich mal, dass es ja 3 bis 4 Spieler wahrscheinlich schon cooler ist, weil du dann die Gebäude da viel besser ausbreiten kannst. 60 bis 90 Minuten, ja, ab 14 Jahren, 2,44er Schwierigkeitsgrad. Designer Keith Piggott, Artist Francesca Berald. Genau, Berald. Genau. Erschienen bei Cosmos, habe ich schon gesagt. Und im Englischen, glaube ich, Office Stock. Genau.
Gut.
Dann darf Phil mal weiter.
Jawohl. Dann würde ich mal erstmal den Flavortext vorlesen, wenn ihr das wollt. Auf ihrem Weg durch die Länder von 1001 Nacht erreicht deine Karawane das sagenumwogene Sultanat von Nagala. Der alte Sultan ist jüngst verstorben und der Thron von Nagala ist verwaist. Das Orakel kündete von Fremden, die da kommen würden, um die 5 Sippen zu lenken und um Macht und Einfluss im Sultanat zu ringen, auf dass einer von ihnen die Oberhand gewinne. Wirst du es sein, der diese Prophezeiung erfüllt?
Ja.
Willst du es sein?
Unbedingt.
Ich rede von einem eigentlich alten Spiel, 11 Jahre gibt es das jetzt schon, ist 2014 rausgekommen, es war verdammt lang vergriffen. Und wenn man dem ein oder anderen doch relativ bekannten deutschen YouTuber in der Brettspielszene glauben darf, und auch mir, ist es wirklich ein super Spiel. Es ist 5 Tribes, die Djinn von Nagala. Ein Makala-Spiel? Mit dem Makala? Ja, es ist Mechanismus.
Ja.
Und das macht es so verdammt gut, dass das einfach richtig, richtig, richtig Bock macht. Mal kurz erklärt, wir haben ein Raster von 5x6 mit Punkten entsprechend drauf. Also diese Plättchen haben Punkte und auch bestimmte Aktionen. Auf denen werden aus einem schönen Säckchen gezogen, Miebel draufgelegt. Es gibt insgesamt 90 Miebel in diesem Spiel. Die haben unterschiedliche Farben. 5 unterschiedliche Farben. Es gibt Gelb, Weiß, Blau, Grün, Rot. Und wie gesagt, werden so verteilt. Ja, und dann kannst du eigentlich schon fast anfangen zu spielen. Die Regeln sind auch relativ einfach und zugänglich. Also wir sind hier definitiv so eher von den Regeln her bei einem leichten Kennerspiel. In der Entscheidung ist das aber schon nochmal was anderes, weil dann kann man schon ein bisschen hier und da nachdenken, was denn jetzt dieser beste Zug etc. ist. Was machen wir? Das hat einen schönen Mechanismus am Anfang. Wir bieten erst um die Zugreihenfolge. Das machen wir dann entsprechend 3 um. Du kannst entweder 0 bieten, also zahlst nichts, oder du bietest halt mehr und so kommst du dann halt entsprechend immer vor. Der Witz ist, das Geld sind auch am Ende des Tages Siegpunkte. Du willst also nicht alles rausballern. Aber manchmal ist es extrem wichtig, da der Erste zu sein, um dann eben noch an mehr Punkte zu kommen. Was wir dann machen, sobald die Zugreihenfolge bestätigt ist, kommt auch ein bisschen drauf an, mit wie viele Leute man spielt. Es gibt, spielt man zum Beispiel nur zu zweit, ist man zweimal dran. Spielt man zu viert, ist man nur zum Beispiel einmal dran. Und jetzt kommt das Schöne, der Mancala-Effekt. Du suchst dir ein Plättchen aus, nimmst dir alle Miepel da drauf und dann legst du dann eben immer einen Miepel auf ein weiteres Plättchen. Dabei darfst du halt nicht zurückziehen, du musst halt immer nur in eine Richtung mehr oder weniger gehen, darfst nicht zurücklaufen, du darfst auch nur orthogonal laufen, also nicht diagonal. Und wichtig ist jetzt, dass die Farbe, die du als letztes setzt, die nimmst du auf die Hand plus alle Miepel dieser Farbe, die auf diesem Zielplättchen drauf ist. Das möchtest du auch unterschiedlich machen, komme ich auch gleich drauf, was sie da können. Dann führst du eben diese Aktion der Farbe aus, dieser Miepel, die du aufgenommen hast. Zum Beispiel, mein Lieblingsmeeple ist der Rote, weil das der Meuchelmörder ist. Da kann ich zum Beispiel bei einem benachbarten Plättchen eben ein Meeple töten oder vom Spiel wegnehmen, aber auch bei den anderen Spielern eben die gelben Meeple über den Jordan schicken, weil die geben Siegpunkte am Ende. Vielleicht möchtest du auch nicht, dass dein Gegenüber die so hat oder weniger hat als du. Genau, und dann machst du nur noch die Aktion des Plättchens. Und sofern du jetzt alle genommen hattest, alle Meeple einer Farbe genommen hattest und kein Meeple mehr jetzt auf diesem Plättchen liegt, darfst du es für dich selbst beanspruchen. Da legst du quasi deine Farbe, so ein Kamel-Meeple, eben auf das Plättchen und das gehört dann fortan dir. Also die Siegpunkte hast du dir damit gesichert. Genau, das ist mehr oder weniger das ganze Spiel. Natürlich haben die Plättchen noch ein paar Aktionen, da brauche ich jetzt, will ich nicht so stark drauf eingehen. Also nur zwei Beispiele, du kannst ja Oasen setzen, die nochmal zusätzlich Punkte bringen. Du kannst Karten auf dem Markt kaufen oder verkaufen oder auch eben Djinns kaufen, die dann ja dir die mehr Punkte am Ende bringen oder eben die ein oder andere Regel ein bisschen für dich verändern. Und das Thema ist wurscht, das merkst du nicht, aber dieses gesamte Spiel trägt dich einfach. Du bist nämlich ständig da, wie kriege ich jetzt den nächsten optimierten Zug wieder hin, dass ich möglichst ja viel Punkte mache. Ne? Du musst erstmal verstehen und sehen, wie du laufen solltest, wie du laufen könntest. Und das macht das Spiel so verdammt spaßig. Wobei das genau auch wieder das Problem des Spiels ist, denn ich werde dieses Spiel niemals mit 4 Personen spielen. Aus dem folgenden Grund. Du denkst einfach viel zu lange nach, weil das ist halt schon mal ein großes Spielfeld mit dem 5x6 Spielraster. Dann musst du halt diese 5 verschiedenen Farben noch irgendwo spotten im Spiel. Und da musst du halt nochmal mitzählen, komme ich denn da überhaupt mit der Handvoll Meeple da überhaupt hin? Wenn du das aber mal irgendwann beherzigt hast, dann verinnerlicht hast, dann passt das auch. Aber ja, das kann schon seine Zeit dauern. Und sagen wir mal so, die 40 bis 80 Minuten auf der Packung, die sind auf jeden Fall nicht gelogen. Zumindest mal nicht die 80. Ja. Viel mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Ich bin sehr froh, dass es dieses Spiel wieder gibt. Das ist jetzt jüngst wieder rausgekommen auf Deutsch. Das war jahrelang vergriffen. Das hast du nicht bekommen. Das hast du höchstens auf Englisch bekommen. Auch nicht in Deutschland, sondern das musstest du dir auch aus dem Ausland irgendwo herbeziehen und bin jetzt total froh, dass es das wieder gibt. Ja, hat es denn jemand von euch gespielt?
Nein.
Ja. Soll ich was sagen? Nein. Ja, ich habe es auch gespielt, aber ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es mich auf jeden Fall sehr begeistert hat. Weil erst hatte ich ja gesagt, optisch, das wäre eher was für Phil.
Aus welchem Grund auch immer?
Sah so alt aus. Nein.
Hat er nicht gesagt.
Ich mag dich ja.
Das leckt sich wohl, ne?
Ja, genau. Nee, aber du magst ja immer so Perlen, sagst du ja immer. Das sind ja immer so meistens so ältere Spiele. Deswegen
ja, tatsächlich, aber das ist tatsächlich so eine Perle, das kann man wirklich als solches betiteln.
Genau, und das hier kann ich das mit unterschreiben, dass das eine Perle ist. Ja, da wäre ich definitiv auch dabei, vollkommen bei dir. Das hat mir die liebe Tanja erklärt. Grüße gehen raus. Da war ich nämlich auf dem Spieletreff und Junkersdorfer Spielertreff. Ich mache jetzt hier mal ganz schnell Werbung für euch und gratuliere euch zu 7 Jahren Junkersdorf, dass ihr das schon so lange macht. Cool. So, und da habe ich das auf jeden Fall erklärt bekommen und ich war total begeistert davon. Ich habe auch gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt. Und das spricht ja immer für so ein Spiel. Mhm. Wenn man immer denkt so, wann geht's denn endlich zu Ende? Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Deswegen, also ich kann deine Begeisterung vollkommen nachvollziehen und bin da voll bei dir. Und ich freue mich schon, es jetzt endlich mal wieder auch zu spielen, weil ich habe es mir nämlich auch geholt. Und dementsprechend muss ich es jetzt auch zocken. und bin da schon ganz heiß drauf. Aber ich muss mir die Regeln leider definitiv nochmal durchlesen, weil es ist einfach schon zu lange her.
Wobei, man kommt da schnell rein. Kleiner Tipp an der Stelle, das gibt es auch auf BGA. Das kann man dort auch spielen. Kann man sich auch da relativ schnell beibringen. Ich muss aber sagen, es ist definitiv eines dieser Spiele, die auf dem Tisch einfach besser sind. Also du hast natürlich den Aufbau, Abbau etc., aber allein dieses Miepel in die Hand nehmen und dann quasi platzieren, ja, das macht das Spiel aus und das hat was sehr, sehr Haptisches und das macht halt einfach Spaß und das geht dir natürlich auf BGA ab. Aber um das Spiel mal zu testen, weil es jetzt auch nicht unbedingt sehr billig, das kostet so an die 60 Euro, ist es definitiv, ja, sollte man es definitiv anschauen. Und wenn man dann sagt, das ist was, auch beziehen. Also ich finde das mega. Das ist ein Spiel, dem ich auch einen 9 gebe, weil es einfach, ja, was Besonderes an der Stelle ist. Und dafür, dass es 11 Jahre alt ist und ein Rating von 7,8 hat, sagt ja auch sehr viel aus, ne, dass sich das entsprechend über die Zeit verfestigt hat. Nochmal die Eckdaten. Ja, 5 Tribes, 2 bis 4 Personen, am besten aber 2. Es liegt halt einfach an dieser Analyse-Paralyse-Anfälligkeit.
Ja, stimmt. Obwohl wir es zu viel gespielt haben, es hat trotzdem ganz gut.
Ja, ich nehme an, wenn du da die Leute hast, die auch nicht so viel nachdenken müssen, dann passt das auch. Mhm. 40 bis 80 Minuten ab 13 Jahren, Komplexität von 2,4 von 5. Designer ist niemand geringerer als Bruno Cattada. Artist ist Clément Masson, ist rausgekommen bei Days of Wonders und in Deutschland bei Asmodee im Vertrieb. So, sehr cool. Dann gehen wir in die zweite Runde. Jackie.
Yes. Als zweites Spiel habe ich ein kleines Kartenspiel mitgebracht, was süß aussieht, aber richtig schön. Ja, gegeneinander, immer schön auf die Fresse. Ja, so hat sie nicht gesagt, Ich spreche von Command and Nature, das ist bei Asmodee im Vertrieb. Und wenn man die Optik sieht, weiß man sofort, okay, das gehört zu dieser, ich sag mal, Spielreihe Here to Slay und sowas. Also das ist halt alles diese einzigartige Optik, man sieht es halt sofort. Und genau, es ist ein Deckbauspiel und wir spielen verschiedene Fraktionen. Also jeder wählt sich eine Fraktion aus, Kiesel, Tropfen, Zweige oder Blätter. Und wir haben dann einen Weisen, den wir quasi so, ich sag mal, beschützen müssen. Und wir versuchen halt, klassisch Deckbau, ja, wir versuchen unser Deck immer zu verbessern im Laufe des Spiels. Das machen wir einmal, indem wir im Laufe des Spiels Karten kaufen können, die dann in unser Deck kommen. Und wir können auch, indem wir den anderen immer mal wieder besiegen, Punkte sammeln und dadurch nochmal so Spezialkarten freischalten. Davon hat jeder 3 Stück. Und im Laufe des Spiels, je nachdem, wie oft man halt den Gegner besiegt, werden die nach und nach freigeschaltet und man bekommt sie in sein Deck. Und die sind halt nochmal besonders stark oder haben halt, ja, nochmal besondere Fähigkeiten, dass man am runden Anfang nochmal irgendwas bekommt, zum Beispiel irgendwie Münzen oder Verstärkung oder nochmal einen Schaden bei dem Gegner platzieren darf. Genau, also es startet so, wie gesagt, jeder wählt sich eine Fraktion aus und man hat ein Fraktionstableau und man hat pro Runde 4 Energie, die man ausgeben darf für verschiedenste Aktionen. Die Aktionen sind zum Beispiel: ich ziehe eine Karte von meinem Nachziehstapel auf meine Hand. Oder ich spiele eine Karte aus und greife dadurch meinen Gegner an. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen. Und wir haben eine Auslage, also ich sag mal so unsere Armee, die besteht aus 3 Karten. In der ersten Reihe eine Karte, in der zweiten Reihe 2 Karten, in der dritten Reihe 3 Karten. Und die vom Gegner sind halt genau spiegelverkehrt quasi gegenüber. Und wir versuchen halt nach und nach diese Armee zu schwächen, um so an diesen Weisen ranzukommen. Der liegt am Anfang in der letzten Reihe und wird quasi durch die anderen beschützt. Und immer wenn wir einen gegnerischen Krieger besiegen rutschen die Karten nach und nach weiter nach vorne. Also wenn ich jetzt den aus der ersten Reihe besiege, dann würde einer aus der zweiten Reihe in die erste rutschen und einer aus der dritten in die zweite. Und so kommt im Laufe des Spiels dieser Weise immer weiter nach vorne und ist halt immer mehr angreifbar. Genau, und der den Weisen des Gegners besiegt, der gewinnt das Spiel. Und das ist einfach, ja, die Optik hat mich halt total, ja, gereizt. Deswegen ist das Spiel hier überhaupt eingezogen, weil die Optik, ja, ich mag einfach dieses auch von Here to Slay und so, das kriegt mich einfach. Ich mag das einfach total. Und das war da halt auch so. Und es ist halt wieder so, es sieht süß und niedlich aus und Comic-Style, aber es ist halt wirklich knallhart. Also das ist halt wirklich sehr, sehr gegeneinander. Also das muss man halt auch mögen. Ich mag sowas, aber es gibt ja auch Leute, die dann halt so beleidigt sind, so, oh, jetzt war mir jetzt
du
doch
hast
zu doll
geschlagen.
Ja, genau so.
Beim Spiel.
Ja.
Und in echt. Ach nee, das war was anderes.
Und das ist halt bei dem Spiel halt sehr stark. Es gibt auch eine Variante, da kann man das tatsächlich 2 gegen 2 spielen. Das habe ich noch nicht getestet. Da kann ich auch gar nicht zu sagen, wie sich das dann spielt. Aber finde ich halt auch ganz cool, wenn Leute sagen, so dieses 1 gegen 1 finde ich jetzt nicht so cool, aber 2 gegen 2, das finde ich schon ein bisschen reizvoll. Ja, und wie gesagt, also wir haben halt diese 4 Aktionen, um darauf nochmal zurückzukommen. Wir haben diese 4 Aktionen, können dann, also diese 4, ja, Lebenspunkte, Energie, wie auch immer, können wir halt einsetzen für verschiedene Aktionen. Und im Laufe des Spiels versuchen wir, wie gesagt, diesen Weisen des Gegners zu besiegen. Und wenn wir immer andere Krieger auch besiegt haben, die halt ein bisschen schwächer sind, bekommen wir Punkte auf einer Leiste. Und durch diese Punkte spielen wir uns später diese 3 besonderen Karten frei, die ich am Anfang erwähnt habe. Und das hat 2 Vorteile. Erstens bekommen wir halt diese starke Karte ins Deck und können dann diesen Krieger in unsere Auslage packen. Und zweitens, dadurch, dass dieser Kartenplatz frei wird, wo diese Karte lag, haben wir eine zusätzliche Aktion, die wir dann während des Spiels nutzen können. Also am Anfang ist es halt dieses klassische Karten ziehen, Karten spielen, lalala. So, da hat man dann nochmal Möglichkeiten, zum Beispiel eine bereits gespielte Kampfkarte aus dem Ablagestapel nochmal raussuchen und wieder ausspielen oder so. Also man hat dann nochmal ganz besondere Fähigkeiten und die sind auch bei jedem anders. Das finde ich auch nochmal ganz cool, dass nicht jeder immer so das Gleiche hat. Genau, und wenn wir dann halt unsere 4 Punkte ausgegeben haben oder bis zu, wir können natürlich auch sagen, ja, das ist jetzt irgendwie alles Blödsinn, ich habe jetzt 2 Punkte ausgegeben, die anderen 2 verschenke ich, ist jetzt egal. Dann kommen wir in die letzte Phase, das ist die Kaufphase. Und da können wir dann entweder neue Krieger kaufen, die wir dann ins Deck bekommen und später halt ja mit aufstellen können in unserer Armee, sage ich mal. Oder wir kaufen besondere Fähigkeiten, besondere Schwerter, besondere Pfeilbogen, also besondere Waffen. Und so können wir halt immer stärker werden. Und was auch wichtig ist, diese Kriegerkreaturen, die man bekommt oder die man halt kauft, kann man nie sofort in seine Auslage packen. Also nie in seine Armee. Man muss immer einen freien Platz haben. Also es ist so ein bisschen, du musst manchmal deinen Gegner einen deiner Krieger töten lassen, weil du vielleicht einen richtig coolen auf der Hand hast, damit du den überhaupt ausspielen kannst. Weil ansonsten hast du halt deine 6 Karten. Wie gesagt, in Reihe 1 eine Karte, Reihe 2 2 Karten, Reihe 3 3 Karten. Und wenn die voll sind, sind die voll. Du kannst nicht sagen, ja, den nehme ich jetzt mal raus und dafür packe ich jetzt einen starken rein. Das geht einfach nicht. Also du musst halt wirklich warten, bis der Gegner sagt, okay, so, ich greife jetzt den an. Und dann, manchmal ist es dann halt auch schlau, sich nicht zu verteidigen. Du hast ja manchmal auch so Sofortkarten auf der Hand, wie wir es auch aus anderen Spielen kennen, wehrt 2 Schaden ab oder sowas. Oder der Schaden wird nicht generiert oder so. Und manchmal ist es schlau, das nicht zu machen, weil man dann sagt, okay, gut, dann habe ich aber dafür einen freien Platz und kann dann eine neue Karte, eine vielleicht bessere Karte platzieren. Und diese Krieger haben auch immer besondere Fähigkeiten. Also es gibt verschiedene Stufen. Die Standardkrieger sind schwach. Ich glaube, die haben eine Stärke von 2 oder sowas. Also die haben keine Angriffsstärke, haben keine Verteidigung, haben keinen besonderen Effekt. Dann gibt es aber Karten, da kriegst du zum Beispiel am Anfang der Runde Geld oder du hast irgendwie eine besondere Fähigkeit, die dann getriggert wird. Oder dann gibt es Karten, Da steht dann sowas drauf wie, wenn du einen neuen Krieger platzierst, dann darfst du 2 Krieger in deinen Reihen tauschen. Also heißt nicht, ich darf eine Karte ausspielen. Wie gesagt, das darf ich halt nur, wenn ich einen freien Platz habe. Aber dann könnte ich sagen, okay, der aus Reihe 2, der soll lieber in Reihe 3. Oder der aus Reihe 3 lieber in 2. Und dann kann ich die halt mal austauschen. Und das sind ganz, ganz viele Verkettungen. Und man braucht ein paar Runden, bis man so das optimal verstanden hat. Also das hat man ja oft bei so Deckbauspielen, dass du erstmal so ein Gefühl dafür kriegen musst, was habe ich überhaupt für Karten, was können die so, welche ergänzen sich gut.
Muss ja die Karten erstmal so kennengelernt haben.
Bevor genau, weil du hast am Anfang halt deine Standardkarten und weißt halt noch gar nicht, okay, was kommt dazu. Selbst wenn du dir die vorher ein bisschen anguckst, du kannst noch gar nicht so richtig, ich sag mal, spüren, was die halt nachher im Spielverlauf so bringen. Und ja, mir bringt das Spiel auf jeden Fall richtig Spaß. Wir haben jetzt 3 Partien gespielt. Und ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Partien so werden. Ich möchte es auf jeden Fall auch mal zu 4 testen, also 2 gegen 2. Wobei ich halt, wie gesagt, auch kein Problem damit habe, 1 gegen 1 zu spielen. Genau, und zu den Eckdaten. Es ist, wie gesagt, bei Asmodee im Vertrieb, bei Unstable Games erschienen. 2 oder 4 Personen, 30 bis 60 Minuten und ab 10 Jahren.
Wie ist denn das Material, diese Tierchen? Weil ich habe vorhin gesehen, kann das sein, dass das mal ein Kickstarter war? Da gab es ja wirklich so kleine Miniaturen. Ja,
genau, also du konntest das über Kickstarter, die haben ja eigentlich fast alle, ich weiß nicht, Here to Slay war auch über Kickstarter, da konntest du den ja auch so Acrylfiguren und das haben die ganz, ganz viel mit ihren Spielen, aber bei dieser Standardvariante hast du das nicht. Also du hast halt wirklich einfach nur deine Pappmünzen und du hast dein Pappbrett und du hast normale Karten, die haben keinen Glitzer oder keine Ahnung was. Also
ist ja auch also an der Stelle wäre es ja auch nur Shishi. Das hat ja auch nicht wirklich Bewandtnis. Ne, das macht natürlich ein Spiel schöner, aber Miniaturen, die dann nicht benutzt werden, ist immer so ein bisschen schwierig.
Genau. Und die würde ich
auch gar nicht einsetzen. Wir lieben Shishi.
Genau.
Nicht bei allem.
Ja, das stimmt.
Nicht bei allem.
Aber alles ist besser mit Deluxe. Nein, Quatsch.
Würde ich so jetzt nicht unterschreiben.
Was?
Außer das Thema ist Wikinger. Dann ist alles, ne? Das ist ja ganz klar.
Da muss man einfach alles nehmen.
Genau.
Ja, sehr cool. Dann mache ich gleich weiter.
Erstmal die Eckdaten, oder?
Hast du doch schon gesagt.
Aber deine Wertung.
Meine Wertung, achso, das haben wir beim ersten Mal auch gar nicht gemacht.
Ja, dann wir haben es schon gemacht.
Ja, bei Equality Chronicles würde ich sagen auf jeden Fall eine 9. Und Command of Nature würde ich sagen 7,5 gebe ich dem schon.
Okay.
Cool. Dann kommen wir doch jetzt mal zur 0 von...
Was wohl zur 0?
Von Basti.
Kein Anschluss. So, okay. Ja, mein Spiel, was ich noch mitgebracht habe und was ich auch jetzt öfters gespielt habe, habe ich vorher sehr viel digital gespielt und habe es jetzt. Ja, du auch, genau. Weißt schon, worum es geht. Erst lustigerweise in einem Spiel entdeckt als Minispiel, danach wurde es als Standalone-digitalen Spiel und jetzt ist es auf dem Brett gelandet. Und die Rede ist von The Witcher Gwent.
Geil. Genau.
Das legendäre Kartenspiel.
Genau das. Ja, und es ist eigentlich, ja, macht eigentlich nichts anderes als im Digitalen auch. Nur, dass es jetzt auch schön anfassen kannst. Also später, so wirklich Karten in der Hand hast.
Es macht alles nur schlechter.
Es macht alles schlechter?
Ja.
Findest du?
Ja.
Okay, dann erkläre ich erstmal so ein bisschen grob, wie es geht und danach kann Phil wieder alles kaputt machen.
Nein, Gott. Alles einreißen.
Nein.
Ehrlich sein. Ehrliche Rezension hier geben, ja?
Ehrliche Rezension. Ja, egal.
Du machst die Herrlichen, ich mach die Ehrlichen.
Okay. Ich mach die Herrlichen, okay. Nee, im Grunde genommen sucht sich jeder ein Deck aus. Am Anfang ist es erstmal ein bisschen leichter gemacht, da haben sie das vorgegeben, damit man erstmal reinkommt. Dann sucht man sich halt spezielle Kartentypen aus. Ich weiß auch gar nicht, ob es später noch mehr Decks geben soll.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Weiß ich auch nicht, aber das wären eigentlich alle, die da drin sind.
Ja, ne, eigentlich schon.
Das ist eigentlich
also Nilfgaard ist drin auf jeden Fall.
Skellig,
genau. Auf jeden Fall suchen wir uns ein Deck aus, dann wird das gemischt. Und was hier ja immer der Clou ist, wir spielen über 3 Runden oder ja vielleicht auch nur 2, je nachdem. Auf jeden Fall geht es darum, wir haben 2 Rubine, jeder auf seiner Seite liegen. Und diese Rubine, wenn wir die verloren haben, ist das Spiel verloren gegangen und der Gegenüber hat gewonnen. Wir können diese gesamte Spielmechanik beeinflussen durch Wetterkarten, durch ausgespielte Hornträger, Hornbläser, die dann halt die Punkte verdoppeln. Grunde genommen ist das Spielprinzip eigentlich ziemlich simpel. Wir spielen Krieger aus in 3 unterschiedlichen Reihen. Können wir die ausspielen in der Nahkampfreihe, Fernkampfreihe oder Belagerungsreihe. Dort, das wird immer auf der Karte angegeben, wo du welche Karte ausspielen kannst. Wir haben auch Helden. Diese Helden sind meistens sehr stark, können aber nicht beeinflusst werden durch irgendwelche anderen Karten. Das heißt, sie können nicht wirklich verdoppelt werden oder. Dafür kommen sie halt schon mit sehr hohen Punkten an. Dann wird halt so lange gespielt, bis alle beiden Seiten gepasst haben. Und dann wird der Kampfwert verglichen, der auf diesen Karten steht. Die Karten bringen selbst meistens natürlich auch noch Soforteffekte mit, die dann ausgeführt werden. Dadurch kannst du dann Kampfwerte verdoppeln. Du kannst vielleicht den höchsten Kampfwert aus einer Reihe beim Gegner entfernen. Solche Sachen. Dann wird geguckt, wer den höchsten Kampfwert hat. Das wird auch ganz gut eigentlich auf so einer Leiste da abgetragen, fand ich. Beidseitig und dann verliert derjenige, der halt den niedrigsten Kampfwert hat, einen Rubin. Und dann bei alle Rubine, deswegen kann es maximal 3 Runden gehen. Bei Gleichstand verlieren beide einen Rubin. Das heißt, es gibt Ausnahmen. Es gibt nämlich.
Wenn du Nilfgaard spielst,
genau,
dann gewinnst du auch unentschieden.
Genau, die können auch bei unentschieden gewinnen. Ja, jeder bekommt noch eine Anführerkarte. Diese Anführerkarten haben besondere Effekte, die sie machen. Zum Beispiel jetzt, wenn du das erste Kartendeck nutzt, dann steht dann zum Beispiel drauf, dass die Nahkampfreihe immer verdoppelt wird, so von den Punkten her. Auch hier muss man wieder sagen, die Helden zählen nicht dazu, die werden nicht verdoppelt. Das war nämlich uns als allererstes immer der Fehler unterlaufen. Ah, verdoppelt? Nein, doch nicht. Also die haben einfach keinen Einfluss. Also die können nicht beeinflusst werden von anderen Karten. Ja, das ist eigentlich schon das gesamte Spiel. Es gibt dann noch Varianten mit 2 gegen 2 oder Team-Varianten. Oder
sogar Solo.
Oder Solo, genau. Das habe ich jetzt nicht gespielt. Ich habe jetzt eher die Grundvariante gespielt. Ich finde die Optik cool. Klar, es wiederholen sich. In beiden Decks sind auch gleiche Karten. Manche sind unterschiedlich, aber so das Grunddeck ist halt schon immer recht ähnlich. Ja, ansonsten finde ich es von der Optik cool. Es kommt ein Papierplan mit, den man da auslegen kann. Es gibt auch eine Matte. Die Matte ist aber nur der Deluxe-Variante, also nicht in der Hinsicht blenden lassen, dass man denkt, oh, weil überall diese Fotos kommen mit der Matte, die muss man extra kaufen. Die gibt es nicht so dazu. Der Plan, ja, ist nicht schlecht. Besser als ein Stofftuch, weil man kann es glätten. Da bin ich, ich bin ja der absolute Anti-Stofftuch-Mensch, deswegen. Ja, das Papier habe ich die Karten halt auf die Ecken gelegt und dann ging das alles und dann war es auch glatt. Das ist schon in Ordnung. Kann man gut nutzen dafür. Ja, und das ist eigentlich Gwent. Meine Eckdaten wir reden erstmal darüber, was Phil jetzt
sagt. Jetzt sagst du mir erstmal deine Wertung.
Meine Wertung, dann sage ich erst die Eckdaten, dann meine Wertung und dann kannst du losrennen. Warte, also, die Wertung auf BGG ist 8,2. Ja, hier steht 1 bis 5 Spieler, ja, best 2. Ab 14, 2,1 Vierer Schwierigkeitsgrad. Ja, hat Designer CD Projekt, Raphael Yaki und Damien Monier. Artist CD Projekt steht hier nur. Also
ist das alles aus dem Spiel raus, ne?
Genau, ist alles aus dem Spiel rausgeholt, natürlich. Dementsprechend haben sie die Rechte natürlich auch dran. Spielzeit 20 Minuten. Also es geht auch sehr flott, muss man sagen. Deswegen kann man auch mehrere Runden hintereinander spielen. Mir gefällt es gut, weil ich mochte es halt schon in dem Spiel sehr gerne. War halt, ich bin jetzt nicht so einer, der sich so in den Minispielen verliert, so in den Spiel, vor allem in die Story spielen. Deswegen habe ich dann die Standalone mehr gespielt als jetzt das in The Witcher 3 selber. Aber im Grunde genommen war es ein nettes Goodie da drin. Ganz am Anfang muss ich immer sagen, in dem Spiel habe ich es nicht kapiert, was die von mir wollen. muss ich sagen, weil die Regeln, ja, waren da erstmal so ein bisschen undurchsichtig. Was ich ein bisschen als Kritik anmerken musste, war, die Anleitung war nicht so schön geschrieben. Also ist verständlich, man weiß, ne, es kommt alles raus, was man wissen muss. Aber ich fand sie nicht so rund geschrieben. Also weißt du, ne, wenn es so ein bisschen stockt. Aber das wäre jetzt so meine einzige Kritik, weil den Rest finde ich eigentlich cool. Kommt gut rüber, du hast sie haptisch in der Hand, die Karten, mag ich, deswegen wäre meine Wertung keine 8,2, ich würde 7,8 geben.
Jo. Also eine 8, ich rund für dich auf, weil es gibt nur
ja, 7,8 ist
bitte nur die natürlichen Zahlen. Also am Ende des Tages verstehe ich die 8 nicht. Ich verstehe, warum sie auf BGG steht, weil wir mal sehen, es gibt nur 317 Ratings dafür und 76 Kommentare. Das ist quasi absolut non-existing in the BGG-World. Mhm. So, nur um mal die 8,2 zu entschärfen, die man hier an der Stelle sieht. Ich liebe das Spiel, The Witcher 3. Ich habe das Minigame im Spiel geliebt. Ich habe mich da wirklich da auch gerne immer hingeguckt. Ach, oh, cool, eine Kneipe. Komm, wir spielen das. Das hat voll gebockt, weil das ein paar Sachen macht. Es nimmt dir das komplette Zählen. Es hat ein paar coole Effekte und du stellst keine Fragen, warum das jetzt hier so und so sich in Punkte ergibt. Und das ist genau das, was am Ende des Tages hier im Kartenspiel fehlt. Ich finde es sowas so von zum Kotzen, eine Karte auszuspielen und dann eben dran wieder zu gucken, wie war denn das jetzt? Jetzt muss ich hier Punkte geben. Dann haben sie noch dieses schöne System von wegen, du hast einen Zehner-Schritt-Zähler und einen Einser-Schritt-Zähler. Dann drehst du irgendwann mal den einen um, wenn du über 100 Punkte bist. Ja, kann man machen, fand es einfach fiddelig. Und dafür, dass es dann am meisten, dass eigentlich das ist, was du am meisten tust. Du spielst eine Karte aus, die hat dann noch irgendwelche Effekte, was wie die Schildschwestern bei Skellige. Da multiplizierst du die Stärke mal Anzahl der Karten mit demselben Namen. Das musst du ja auch erstmal machen und dann musst du das dann irgendwann auch wieder runterziehen, falls dein Gegenüber dir jetzt diese Karte noch streitig macht oder kaputt macht. Und das fühlte sich alles so störend an. Du spielst dieses Spiel, möchtest diese Vibes wieder haben wie aus dem Computerspiel und dann musst du immer so jetzt muss ich erstmal zählen hier. Moment, du musst dich nachzählen. Und dieses Nachziehen, das fühlte sich für mich einfach sowas von abtörnend an, dass ich gesagt habe, dieses Spiel ist tatsächlich nichts für mich. Ich möchte das auch nicht mehr spielen. Ich finde es hat alles an Grafik, was mich an The Witcher 3 erinnert, was mich an dieses tolle Spiel im Spiel mal erinnert. Aber es ist nicht das, was es auf dem Tisch ist. Und dazu brauche ich für mich gesehen keine physische Copy davon.
Weißt du, was ich dir empfehlen könnte?
Was denn?
BGA. Dann zählt der wieder für dich.
Das kann man machen. Aber ich rede ja jetzt hier von dem Analogen.
Ja, das stimmt. Das finde ich jetzt dafür, das Spiel komplett zu zerfetzeln, weiß ich nicht. Also ist meine Sicht. Aber, ne?
Für richtige Hardcore-Fans haken dran. Aber für jeden, der nicht in dieser Geschichte ist, der keinen Witcher kennt oder den Witcher nur so mediocre fand, also mittelmäßig fand,
verstehen, der damals Mischwald zerfetzt hat, weil er nicht rechnen wollte. Also weiß ich nicht, das ist doch genau dasselbe. Also keiner wollte, dass diese Scheiße da zusammenzählen, weil dann hast du das da dran, dann musst du hier noch rechnen. Und das hast du
mich stört ja bei Brettspielen oder bei Spielen generell nicht das Zählen am Ende der Partie.
Ja, du meinst das währenddessen.
Und das ist dieses währenddessen.
Aber warum nimmst du dir dann nicht so eine, es gibt ja auch Apps, die ihr dann einfach nur draufdrückt. Dann kann die für dich mitzählen und runtergehen und so. Plus, minus.
Es passiert ja was in dem Spiel. Es passiert ja was. Du machst diese Aktion, verdoppelt seine Punkte. Du machst, dein Gegenüber spielt eine Karte, nimmt dir was weg. Und du sollst ja immer dann nachziehen und diesen Gesamtwert dazu machen, dass du auch einschätzen kannst. Es geht ja hier auch um Einschätzen.
Ja, ja,
du musst Spiel, halt wissen, was wann ich aufhöre, hat. Weil ich habe hier nur meine 10 Karten. Ich habe nur
ja,
meine
stimmt, 10, das muss man natürlich genau, sagen, hab das haben wir noch nicht, Karten. Genau.
Ich ziehe ja nichts mehr genau. auf. Das Einzige, was du jetzt, dass ich durch mein Deck schaufeln kann, liegt halt daran, dass ein paar Effekte auf meinen Handkarten liegen. Und weißt, aber das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Spiel. Hardcore-Fans haken dran. Für jeden, der The Witcher 3 gespielt hat, haken dran. Ich kann dieses Spiel bloß schlichtweg an niemand anderen empfehlen.
Man muss natürlich sagen, nördliche Königreiche, die ziehen wieder Karten nach, wenn sie gewinnen. Also ich sag's so. Aber im Grunde genommen, ich weiß,
ja, was du meinst. Ja, aber es ändert ja nichts. Da würde ich... Ich beschwere mich ja noch nicht mal darüber, dass das Spiel total unbalanced ist und dass es bestimmte Karten gibt, die einfach overpowered sind, während andere so, könntest du dich hinlegen und pennen. Da kannst du nämlich nichts gegen machen. Das hat mich auch damals bei The Witcher gestört. Bringe ich hier noch nicht mal an.
Ja gut, das liegt ja da drin an dem Deckbau, ne? Du kannst dir das Deck ja zusammenbauen, wie ja, lustig
Haken, also deswegen setze ich, deswegen habe ich es ja auch nicht auf diesem Negativpunkt. Ja. Aber was mir diese Lust an diesem Spiel genommen hat, war diese Zählleiste, die du halt ständig hast aktivieren müssen und dann eben gepaart mit diesen ein, zwei Regelfragen, die man dann schlichtweg bekommt, wenn man auf die Karten schaut, beziehungsweise immer wieder nachblättern muss, auch bei mehrmaligen Spielen, das nervt halt. Ne? Also das nicht immer so ganz in der Erklärung ganz so konsequent war. Haken dran, für mich ist einfach diese Szenen und deswegen, ja. das ist sowas von spitz in Sachen Audience, die du damit erreichst. Ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat. Also für mich ist das, ich brauche dieses Spiel so nicht zu spielen. Ich würde es digital spielen, aber physisch, I don't know, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, wem ich das empfehlen kann.
Witcher-Fans.
Aber ich bin auch Witcher-Fan.
Ah, scheinbar nicht. Nein, Quatsch.
Ich habe The Witcher 3 mehrfach durchgespielt. Witcher 2, Witcher 1 mehrfach durchgespielt.
Wohl 1 echt schlecht war, aber okay.
Nee, 1 war mega.
Ach, aber nicht von der Steuerung. Steuerung war unterirdisch.
Ja, Haken dran, aber ich bin Fan erster Stunde. Ich bin damit quasi groß geworden. Ich habe erst die scheiß Steuerung gehabt und dann mich gefreut, dass es immer besser wurde.
Ja, ich auch, aber anstatt, ich war froh, dass der zweite Teil war und juhu, jetzt endlich kann ich mal laufen.
Ich habe wirklich das Problem, ne, wenn man mich fragt, und ich werde ja regelmäßig gefragt, kannst du mir das und jenes empfehlen oder was würdest du mir empfehlen? Alle Leute, die uns regelmäßig hören, wissen, dass ich eigentlich grundsätzlich jemand bin, der sagt, es gibt keine schlechten Spiele. Ja? Und es ist ja auch kein schlechtes Spiel per se.
Wollte ich gerade sagen, es ist ja kein schlechtes Spiel, nur weil wir nicht zählen wollen.
Es ist...
Ja, ich weiß, was du meinst,
dann drehen wir es doch um und ragen hier mal ein bisschen ab. Aber warum eine 8? Ich verstehe die 8 nicht.
Ja, weil es mich nicht stört mit dem Zählen.
Aber warum die 8?
Halt gut. Ja, warum nicht? Weil es mir gefällt und ich es gerne spiele. Ja, also, warum die 8 nicht? Dann frage ich dich, warum die 9 eben bei 5 Tribes? So, weil es gerne spielt.
Ja, weil es 11 Jahre hält.
Ja, ach so, ja, genau.
Nee, aber du hast
nach 11 Jahren wieder gespielt.
Ich bin, deswegen hast nee, du das nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt auf Deutsch habe. Aber nee, also wie gesagt, also Gwent ist bei mir sowas von not interesting. Ich spiele es digital, Punkt.
Physik. Ich mag es. Ich mochte auch übrigens, das geht jetzt an Jacqueline, kennst du hier Assassin's Creed Valhalla?
Ja.
Da gab es doch dieses Würfelspiel innen drin. Ja. Das gab es ja. Warlock. Das gab es, genau. Das gab es ja auch als Brettspiel.
Ja.
Genau. Ich fand's cool.
Ich auch. Wir haben es auch in der Sammlung.
Siehste? Und das würdest du voll abkotzen, glaube ich. Es wäre nichts für dich, weil du machst da auch nicht viel. Also,
Moment. Aber darum geht's doch nicht.
Ich habe ja doch, es geht ja schon. es geht ja schon darum, warum ich eine 8 gegeben habe. Deswegen, ich möchte es nee, mir nee, erklären.
Nicht,
weil
darum geht es ja nicht. Wie gesagt, Orlok, ich hab's nicht, das habe ich geskippt, weil ich fand das auch nicht so interessant im Spiel selbst, weil es am Ende des Tages ja auch nichts anderes war als eine Kniffel-Variante. Wenn man ganz böse reden möchte, kann man machen. Aber ich glaube, das wird mich einfach weniger stören, das Orlok, ohne es jetzt physisch gespielt zu haben. Weil du einfach, ne, du brauchst ja nicht viel da an der Stelle zu machen. Aber von dem Spiel absichtlich unterbrochen zu werden, das ist schwierig.
Also ich kann verstehen, warum es einen stören könnte. Ich selbst habe es noch nicht gespielt, weil wir noch auf die Button warten. Die haben ja noch ein bisschen Lieferverzug tatsächlich. Und deswegen haben wir das Spiel halt auch noch nicht hier. Aber ich würde jetzt, ohne dass ich es gespielt habe, mich so einschätzen, dass mich das nicht so stören würde. Also ich kann verstehen, dass jemand sagt, mich stört es und das stört mich im Spielfluss und das nervt mich irgendwie, das finde ich irgendwie nicht so cool. Aber ich glaube, ich würde das nicht so, also mich würde es irgendwie nicht so stören tatsächlich. Deswegen kann ich die 8 dann halt, also ich kann es verstehen, warum man eine 8 gibt, wenn man sagt, mich stört das nicht so sehr.
Aber ich kann auch verstehen, dass du es schlecht findest. Also ne, da sind wir ja, uns einig.
Genau das, was ich meine. Also ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, das ist einfach nicht so meins, dann fühlt man es halt auch nicht so. Ja, und dann kommt man halt auch nicht so in den Spielfluss rein, dann hat man da auch nicht so Bock drauf. Und wenn man dann halt auch den Vergleich hat, okay, digital habe ich so und so gespielt, da fand ich das und das besser. Also ich kann auf jeden Fall beide Standpunkte verstehen.
Ja, das hatte ich ja bei anderen Spielen auch schon, die du dann super fandest, wo ich dachte, oh, warum? Also, ne, also wie gesagt, es ist halt so, jeder unterschiedlich.
Nee, passt ja auch.
Ne, also schon in Ordnung. So, ja.
Achso. Ich geb dem eine 3.
Eine 3? Oh, sehr tief runtergestapelt. Okay. Ich bleib bei meiner 7,8, aufgerundet 8. Nee, okay. Ja, dann kommen wir zum letzten Spiel von Phil. Rentest du da jetzt auch oder findest du das gut? Ich frag nur mal ja, vorher.
Das ist meine zweite 9.
Ah, siehst du. Ja, dann.
Ja, jetzt muss ich ja komplett wieder runterkommen. Jetzt
muss erstmal wieder runterfahren.
Nein, ich glaube aber, ich hoffe, dass ihr es gespielt habt, dass ihr mir da ein bisschen mithelfen könnt, weil ich finde es doch ein bisschen umfangreich zu erklären. Ich werde es nicht erklären, ich werde einfach nur auf die Eckpunkte gehen. Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft. Ja, eigentlich ist ja nichts anderes als Pandemic, ne? Pandemic. Und ist das beste Pandemic ever, als hätte Pandemic nur auf dieses Thema gewartet. Ich mag keine kooperativen Spiele so sehr, ne? Das wisst ihr. Mhm. Aber hier war das echt super spannend. Pandemic hatte mich an vielen Punkten gestört gehabt. Das Thema war dann vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, realistischer. Dann haben wir alle eine Pandemie auch durchlebt. Ist vielleicht auch das Thema Pandemic nicht mehr so spielbar oder interessant, weil uns das ja an der Stelle so ein bisschen aus dem Halse hängt. Aber was sie hier geschaffen haben, ist echt mega, mega, mega cool. Und obwohl, wenn man es so 1:1 vergleicht und es so verdammt viel von Pandemic hat, ein paar Sachen sind einfach 1:1 rübergezogen, fühlt es sich nicht nach einem Pandemic an. Ich habe wirklich das Gefühl, in diesem Film dabei zu sein. Kurz gesagt, wir haben eine schöne große Karte mit eben Mittelerde. Auf dem verteilen wir dann am Anfang unsere Helden, auch ein paar Nazgul. Ne, das ist auch, dann sind auch Miniaturen aus Plastik auf so einem kleinen Stäbchen gehalten, dass die auch wirklich, ja, fliegend anmuten. Dann hast du auch noch die ganzen Orks oder die Bösewichter, die Armee als rote kleine, mini kleine Miepel. Hast auch noch verschiedene andere Farben von unseren befreundeten Truppen, wie die Elben, die Zwerge, die Rohirrim und Gondor. Genau, dann hast du Zufluchten auf dem Feld und eben, wie gesagt, deine Helden. Dann hast du einen Haufen Karten. Du hast einmal deine Gefährtenkarten und dann hast du auch noch die, wie hatten sie die genannt? ja, Bösewichtkarten, nee, waren es nicht. Auf jeden Fall die Karten, die dir das Leben schwer machen in alter Pandemic-Manier, das der sogenannte Schattenstapel, genau, die Schattenkarten. Ja, der Witz ist, wir spielen zwei Helden, also wenn wir jetzt spielen wir zwei Helden pro Person. Wenn du dran bist, darfst du mit einem Helden bis zu 4 Aktionen machen und mit dem anderen eine Aktion. Das macht es ein bisschen schwieriger, hier und da zu überlegen, was du dann machst und in welcher Reihenfolge du das machst. Denn es ist sehr wichtig, du musst den einen Helden erstmal fertig gespielt haben, bevor du mit dem anderen Helden anfangen kannst. Also kannst du es nicht irgendwie so mittendrin machen. Und wir haben Ziele, verschiedene Missionen. Du kannst von 4 bis X Mission machen, also das kann relativ einfach gestaltet werden. Ich sage relativ, weil es immer noch ein Pandemic ist, das kann dich übelst bestrafen. Oder du kannst es halt auch episch machen, wo du es halt auch sagst, so irgendwie, ja, hast keinen Bock, das Spiel zu gewinnen. Du hast am Ende des Tages dieses Gefühl, wirst dieses Spiel transportiert, oh mein Gott, ich schaffe es nicht oder ich verliere all meine Hoffnung. Die Hoffnung ist nämlich eine Leiste, an die wir tunlichst nicht auf Null boxen wollen, weil dann haben wir auch am Ende des Tages verloren, wenn quasi Frodos Hoffnung komplett verloren ist. Und die verliert man durch verschiedene Geschichten, zum Beispiel auch durch das Auge von Sauron, und das, wenn das quasi in dem Gebiet liegt, wo auch der Frodo ist und es zu einer, ja, aus dem Schattenkartendeck eine besondere Karte gezogen wird, dann kann uns das entsprechend auch, ja, Hoffnung kosten. Ja, du hast Aktionen wie zum Beispiel Reisen, um eben über diese Map zu laufen, weil die letztendlich versuchst du diese ganzen Missionen zu machen. Die letzte Mission ist immer dieselbe, und zwar musst du den Ring zerstören. Also Musna Mordor muss dann quasi den Ring in die Lava werfen. Das ist auch nochmal eine Riesenhürde, weil dafür brauchst du auch noch 5 Ringsymbole. Die irgendwie zu sammeln ist verdammt schwierig, und du hast dann auch noch zu allen üblen Handkartenlimit von 7. Also das Spiel wirft er relativ viel Würfel in den Weg, beziehungsweise Steine. Ich sage Würfel absichtlich, denn auch ein USP dieses Spiels ist es, einen riesen Karton-Würfelturm beizulegen. So ziemlich das Erste, was du bei dem Spielaufbau machst, das Ganze so aufzuziehen. Es ist aber krass, also es sieht einfach mega cool aus, einmal. Es passt alles wunderbar in die Box, es ist fast keine Luft mehr drin, und ich kenne größere Schachteln mit weniger Inhalt. Hier ist alles randvoll mit Herr der Ringe-Geschichte, die da fast raustrieft. Die Würfel sind auch nochmal so eine coole Geschichte. Allein dieses fühlt sich schon fast wieder thematisch an, trotz alledem, dass es Würfel sind. Die können halt wirklich über, ja, Leben und Tod von deinen Truppen eben entscheiden. Und es kann sogar sein, dass du, was weiß ich, mit einem ganz kleinen Trupp eine relativ große Horde an Gegnern hast und fast ohne irgendeinen Stich abzubekommen oder zu sterben, kriegst du die alle fertig gekloppt, ja. Sehr oft ist es aber so, dass die dich fertig kloppen, gehört halt zum Spiel dazu, aber ja, das macht das Spiel einfach total cool und extrem spannend. Am Ende des Zuges decken wir Schattenkarten auf. Die Schattenkarten, die haben zwei Geschichten. Die können entweder eben einen Vorstoß abhandeln, also da bewegen sich dann nach einer bestimmten, ja, ist alles schön auf der Karte aufgezeichnet, bestimmten Muster die Monster in die nächsten Gebiete, falls sie dort auf deine Armeen beziehungsweise auf deine Helden treffen, kommt es zu einem Kampf. Oder sie rufen nach Verstärkung und setzen sich dann und spawnen an bestimmten Punkten. Und falls du auch da stehst, kommt das auch da zum Kampf. Schaffst es, die verschiedenen Ziele zu erreichen, also Missionen abzuschließen, die musst du nacheinander abarbeiten. und den Ring zu zerstören, gewinnst du. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, das Spiel zu verlieren, wie zum Beispiel die Hoffnung zu verlieren oder eben zum Beispiel, dass unsere Zufluchten alle entsprechend eingenommen worden sind. Genau, also so entscheidet sich das Schicksal des Frodos und seinen Gefährten. Mich hat das Spiel total geflasht und gefangen. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, ein Pandemic zu spielen, obwohl das ja fast ein ausgelutschtes, ja, wie soll ich sagen, ein ausgelutschtes Konzept ist mit den ganzen verschiedenen Themen, die es da mal gab. Und das hat mich echt stark, stark beeindruckt. Hat es jemand von euch gespielt?
Leider noch nicht. Aber ich möchte es unbedingt.
Ich habe es auch leider noch nicht gespielt, habe es aber schon angefangen, mir durchzulesen. Das wollte ich fragen. Genau, ist es denn zugänglich? Also sprich von den Anleihen, von den Regeln? Weil es ja schon ein relativ dickeres Buch.
Also zugänglich von... Es gibt schon ein paar Stellen, wo man halt drüber stolpern könnte. Wie zum Beispiel gibt es halt bei Frodo so bestimmte Regeln, dass der, wenn er Leute noch mitnimmt, bestimmte Symbole noch abgeben muss, weil sonst muss er nochmal einen Würfel werfen, die halt auch dir noch einen Malus bringen könnten, etc. Es gibt so Kleinigkeiten, über die man stolpern kann, die müsste man verinnerlichen. Ansonsten ist es Regelheft eigentlich doch sehr gut beschrieben. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, ja, also die haben zwar alles nochmal zusammengefasst, aber so die Zusammenfassung ist mir noch nicht schlüssig genug. Das wäre ganz cool gewesen. Ansonsten, okay. Ja, es ist ein Pandemic oder Pandemie Plus, würde ich sagen.
Hier muss ich ja gestehen, ich habe ja eine Pandemie noch nie gespielt.
Ich auch nicht.
Deswegen würde ich da einfach mit anfangen und dann ist das.
Du solltest erst das klassische Pandemie spielen.
Aber ja, warum? Aber es hat ja nicht das coole Thema.
Das ist richtig.
Siehst du?
Aber du wirst nie wieder zurückkommen.
Ach so, weil ich dann da hängen bleibe. Ja, aber ist ja nicht so schlimm.
Ich wollte gerade fragen, will man das denn überhaupt? Ist ja dann auch wurscht.
Ja, kann man so sehen. Für mich hat das ja auch immer ein bisschen was mit Entwicklung zu tun. Und so ein Spiel wurde ja immer stetig weiterentwickelt.
Und da halt bei dieser gab es doch auch mehrere von, ne? Mehrere.
Boah, da gab es so viel Cthulhu-Themen.
Auch so kleine und so.
Ne? Da gab es auch das mit der
Hot Zone und so.
Genau, iberischen Halbinsel gab es auch. Es gab Rising Tides, also mit Überschwemmung etc. Da gab es wirklich sehr, sehr viele Fassungen an der Stelle. Es gab ja auch eins mit Warcraft, das fand ich auch gar nicht so schlecht, aber das hat sich trotzdem stark nach Pandemic angefühlt. Es gab auch Fall von Rom. Ich glaube tatsächlich, dass der beste... Es gab sogar Legacy. Es gab ja Legacy.
Ja, Legacy hatte ich hier, hab's aber nie gespielt. Season
0, 1 und 2, genau. Hast du hier und nie gespielt?
Ich hatte es da, hab's mir gekauft und dann hab's verkauft. Ich hatte es aufgemacht und dann lag es zu lange rum und dann habe ich gesagt, ja komm, spielst du eh nicht und dann weg.
War eins der besten Legacy-Spiele ever.
Echt? Oh,
hä? Upsi.
Ich finde ja, das beste Legacy ist immer noch Klong.
Aber okay. Das habe ich nicht gespielt.
Aber gut, ich kann es jetzt auch nicht vergleichen, weil ich das andere nicht gespielt habe. Obwohl ich auch sagen muss, Zug um Zug finde ich auch richtig genial, das Legacy.
Ja, kann ich nachempfinden, ja.
Also das muss ich auch sagen.
Genau, ja. Du kannst dieses Spiel, wie gesagt, relativ schwierig machen. Ich finde, der Einstieg ist auch schon, kann auch schon gerade für Nichtkenner dieses Systems ein bisschen overwhelming sein. Ja, gefühlt war es immer so, dass Pandemic ein bisschen schwieriger war zu besiegen. Hat halt auch viel mit Glück zu tun, was da für Karten entsprechend hochkommen.
Hast du denn in dem Spiel wie so Spielerhilfen, weil wenn du sagst, dass da so viele Kleinigkeiten zu beachten sind, wo du dich irgendwie so ein bisschen dran orientieren kannst, weil ich stelle mir das relativ schwer vor, wenn ich so viele kleine Sachen beachten muss, dass ich auch wirklich immer an alles so denke.
Es gibt zumindest mal eine Seite mit wichtigen Details, die dann nochmal im Regelbuch dann entsprechend ist. Und du hast halt hinten nochmal alle Symbole auf der letzten Seite des Manuals. Das sollte eigentlich an der Stelle mehr oder weniger passen.
Okay, da kann man sich dann so ein bisschen dran orientieren. Ja. Okay.
Genau.
Eckdaten.
Die Eckdaten will er auch noch.
Ja, natürlich.
Ich stelle gerade fest, weil ich habe es gerade auf BGG nochmal offen, welche ich schon alles hatte. Ich hatte World of Warcraft, ich hatte Star Wars, Reign of Cthulhu hatte ich leider nicht.
Es gab auch ein Star Wars.
Ja, aber Star Wars, The Clone Wars.
Ah, okay. Ah, ja, doch, das. Ja.
Rising Tides, Iberia, Fall of Rome. Fall of Rome war auch noch irgendwie ganz cool. Da war das halt keine Krankheit, sondern eben die einfallenden Horden. Das war schon ganz cool. Ja. Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft. 60 bis 150 Minuten. Das kann, je nachdem, wie schwierig du das spielst und welche Mission, dann doch ein bisschen ausarten. 1 bis 5 Spieler ab 14 Jahren. Schwierigkeit, ich runde jetzt mal auf, 3 von 5. Designer ist Matt Leacock, Artist sind Jared Blundo und Corey Godbey. Und ja, bei Setman Games rausgekommen im Englischen, im Deutschen im Vertrieb bei Asmodee. Heute ist eine sehr Asmodee-lastige Folge, wie ich merke. Ja, Rating ist 9. Tatsächlich. Ah. Und ich muss mal gerade gucken, wie ich Pandemic würde ich normalerweise wieder so eine 7 gegeben haben. Ja, 7.
Ja, alleine der Würfelturm muss auch eine 9 kriegen. Er sieht schon cool aus. Ist wahrscheinlich nicht so praktisch, aber sieht cool aus.
Es ist halt cool, weil es eben das Auge des Sauron entsprechend, ja, ne, so dieser Turm wie aus dem Film ist. Das ist schon ganz nice. Braucht man es? Nee. Macht das Ganze immersiver? Auf jeden Fall. Aber ja, das hat jetzt tatsächlich, hat meine Wertung nichts mit diesem Würfelturm zu tun. Es ist tatsächlich einfach nur, wie dieses Spiel sich. Und ich war ganz ehrlich, ich hatte nicht so viel erwartet. Ich war eher so ein bisschen negativ gestimmt, so ein bisschen, schon wieder eine Pandemic-Version. Aber dann Pandemic vor sich zu haben, das sich so anfühlt, als wäre es kein Pandemic. Und obwohl, und man sich trotzdem irgendwie zu Hause fühlt, ne? Das war schon irgendwie besonders. Und dann halt auch noch das Spiel so knapp zu gewinnen, macht's halt cool. Als war weniger spielen, das war Erlebnis. Und das, wenn das ein Spiel transportieren kann, dann ist das ganz cool. Ich meine, ja, die einen schaffen's, die anderen machen Quent.
Hat er nicht gesagt.
Doch, hat er gesagt. Das schneide ich einfach raus. Nein, Quatsch. Ja.
Wenn okay. Du nicht weiter weißt.
Dann beleidige Gwent. Nein.
Ich beleidige okay. nicht. Ich kläre auf.
Na, manche sehen es so, manche so. Kommt auf den Blickwinkel an. Wie war das?
Ja, da hätten wir es wieder.
Ja, genau. So, ja, damit sind wir auch beim Ende. Oder hat noch wer was?
Ich habe immer honorable Mentions, aber ich glaube, wir sollten mal eine Folge wieder machen über Spiele, die uns verlassen haben, weil da haben mich einige verlassen. Ich habe nämlich in meinem Urlaub dann natürlich auch Neuheiten gespielt, aber ich nutze meinen Urlaub hier auch immer sehr stark dafür,
auszumisten,
Spiele in meinem Backlog entsprechend mal abzuarbeiten. Und viele Spiele habe ich dann auch gespielt und die sind jetzt auch bereit zu gehen.
Ja, da müssen wir vielleicht nochmal so eine Folge machen.
Weil das sind schon ein paar sehr, sehr, sehr bekannte und eigentlich gefeierte Dinger dabei, wo ich dann einfach sage so, nö, du hattest deine Zeit, die war nicht mit mir. Auf Wiederschauen. Aber
sehe ich noch.
Das ist dann eine separate Folge. Nee, cool. Dann sind wir ja am Ende dieser Folge angelangt. Jacqueline, schon wieder ein Danke, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast. Hat wieder total Spaß gemacht. Hast auch mal wieder Spiele gebracht, die ich so nicht gespielt habe, was ich auch immer sehr erfrischend finde, weil man spielt dann doch relativ viel und mit dem lieben Basti habe ich ja dann doch eher Doppelungen. Siehe Gwent. Und
Alter.
Das wird jetzt so ein Running Gag.
Ja, wirklich.
Nee, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Dank dir, Jacqueline. Dank dir natürlich, Basti. Und wünsche unseren lieben Zuhörern einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend. Guten Start in die Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns treu. Bis dann. Servus.
Ja, da schließe ich mich an, außer bei Gwent. Und ansonsten, ja, auch vielen Dank an dich, Jacqueline, dass du wieder dabei warst. War mir wie immer eine Freude. Und auch an dich, Phil, auch wenn du Gwent nicht magst.
Ja, ich sehe schon, der Haussegen hängt erbarmungslos.
Der hängt jetzt absolut schief. Die nächsten Folgen, die werden Stummfolgen.
Waagrecht.
So, ansonsten auch vielen Dank an alle Zuhörer und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal, weil jetzt geht's ja auch auf die Spiel zu. Das heißt, wir werden jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Content in die Richtung Neuheiten und so weiter und so fort machen. Dementsprechend seid gespannt und schaltet das nächste Mal wieder ein. Und dann übergebe ich jetzt noch an dich, Jacqueline.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich in so kurzer Zeit schon wieder dabei sein durfte. Es war mir wieder eine Riesenfreude. Also danke für die Einladung und danke fürs Zuhören. Und ich freue mich schon, Gwen zu testen.
Tschüss.
Tschüss.